Die Zeichen stehen auf Rezession. Was bedeutet das für die Märkte? Und wie gefährlich ist der Streit um die US-Schuldenobergrenze? Darüber möchte ich sprechen mit Tilman Galla, Global Market Strategist bei JP Morgan. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo, Herr Galla.
Ja, hallo.
Der DAX hat trotz des starken Zinsanstiegs ein neues Rekordhoch im Blick. Wie passt das zusammen?
Ja, unserer Ansicht nach hat das sicherlich auch damit zu tun, dass sich die Weltwirtschaft momentan noch als relativ robust erweist. Und man war sich ja auch im vergangenen Herbst ja so sicher, dass die Rezession kommen wird. Und man hatte eben auch Ängste, dass es zu einer Energiekrise und Gasknappheit auch in Europa führt. Und das hat erstmal auch zu diesen schwachen Märkten im vergangenen Jahr geführt. Und jetzt merkt man eben, die Gaskrise konnte vermieden werden. Und man merkt eben auch bei den Wachstumszahlen, dass die US-Wirtschaft, aber auch die europäische Wirtschaft sehr viel robuster und besser ist, als man das ursprünglich gedacht hat. Und man kann das auch durchaus an der Berichtssaison auch sehen, dass die Unternehmen durchaus relativ positive Zahlen berichten und die Erwartungen sogar bisher übertreffen konnten. Und das hat durchaus die Märkte stabilisiert, hat eben zu einer Gegenbewegung geführt, nachdem wir ein so bärisches Sentiment im Herbst hatten, sodass wir jetzt gar nicht mehr so weit vom Allzeithoch entfernt sind.
Sie sprechen die Rezession an. Das ist ja eines der großen Risiken, das vor uns liegt. Was würde eine Rezession für die Märkte bedeuten?
Gut, unserer Ansicht nach werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Rezession hinzusteuern. Und da gibt es ja auch schon Warnsignale zur Genüge. Das sicherlich zuverlässigste und populärste Warnsignal ist die US-Zinsstrukturkurve, die sich ja tief invertiert hat. Aber das ist genau der Punkt, wo man jetzt anfangen muss zu differenzieren. Und das Erste ist auch mal zu verstehen, dass wenn sich die US-Zinsstrukturkurve invertiert hat, war das in der Vergangenheit zwar ein recht zuverlässiges Signal, dass eine Rezession kommt, aber vom Zeitpunkt der Invertierung bis zur Rezession hat es im Durchschnitt knapp 2 Jahre gedauert. Und die Invertierung haben wir im letzten Sommer gehabt. Also man muss etwas dahingehend Geduld haben und es kann eben dadurch bedeuten, dass die Rezession durchaus kommen kann, aber etwas später. Und jetzt ist natürlich die wichtige Frage für die Märkte, was für eine Rezession steht uns bevor? Ist das eher eine moderate, eine eher flache Rezession mit einem relativ geringen Rückgang auch der Wirtschaftsleistung? Oder stehen wir vor einer harten und tiefen Rezession? Und das ist eben dann auch das Entscheidende für die Märkte an sich. Und das ist durchaus auch immer noch unser Basisszenario. Die Märkte könnten mit einer weicheren Landung, mit einer relativ flachen Rezession gut zurechtkommen. Weil es dann bedeuten würde, dass die Unternehmensgewinne wahrscheinlich so um 5-10% fallen würden. Und das ist durchaus auch in den Preisen drin. Und das ist ein Szenario, wo wir wahrscheinlich an den Aktienmärkten die Tiefstände, die wir im Herbst letzten Jahres gesehen haben, nicht mehr sehen werden. Das andere Szenario ist eben, dass da eine harte Landung, einer tiefen Rezession. Und das ist eben aber in den Märkten nicht eingepreist. Und das ist ein Restrisiko, was eben bleibt. Und das sind für uns momentan konjunkturell gesehen die zwei Szenarien, mit denen wir hauptsächlich rechnen. Mehr oder minder die größere Wahrscheinlichkeit für eine eher weichere Landung, für eine flache Rezession. Aber eben durchaus, und das sind die Wahrscheinlichkeiten aufgrund der Spannungen im Bankensystem gestiegen in den letzten Wochen, auch die Möglichkeit einer harten Landung.
Steigt die Gefahr einer harten Landung nicht auch, je länger eine Rezession ausbleibt? Denn ohne einen Abschwung dürfte die Fed kaum ihre Geldpolitik ändern.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da gibt es auch zwei Szenarien. Also es ist durchaus möglich auch, dass mit der aktuellen auch Wachstumsgeschwindigkeit, die wir noch haben und die wir noch mitnehmen, auch aus dem Vorjahr, dass es durchaus noch etwas länger dauern kann, bis die Rezession kommt. Aber Sie sprechen eben auch an, Es kann auch Szenarien geben, wo in der Tat ein wirtschaftlicher Zustand, wo eigentlich keine Abkühlung stattfindet. Und das ist das, was in den letzten Wochen als No-Landing-Szenario thematisiert wurde. Also wir bleiben mit dem Wachstum oben und auf der anderen Seite wird vielleicht die Inflation irgendwie verschwinden. Aber genau das wird halt nicht passieren. Und das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Weil das ist ein Szenario dann, wo wir sagen, das ist kein stabiles Szenario. Weil es dann genau dazu führt, dass zwar jetzt die Zentralbanken wahrscheinlich erstmal pausieren mit den Zinserhöhungen, aber wenn wir ein No-Landing-Szenario haben, wird die Inflation wahrscheinlich viel zu hoch bleiben, sodass die Zentralbanken dann nochmal nachschärfen müssen. Und das ist genau ein Szenario, wo wir sagen, ein No-Landing-Szenario wird wahrscheinlich eher automatisch zu einem Hard-Landing-Szenario führen. Also deshalb zwei Szenarien, das einer eher kontinuierlichen Abkühlung. Aber im Falle, dass es, dass die Wirtschaft zu heiß bleibt, dass die Inflation zu hoch bleibt, kann es durchaus dann auch zu einem relativ harten Aufschlag kommen, wenn entsprechend nochmal die Zentralbanken wieder erwarten, die Zinsen nochmal etwas höher nehmen, als das bisher schon erwartet wird.
Man könnte auch sagen, dass die ganzen Zinserhöhungen noch gar nicht angekommen sind. Sie wirken ja nicht sofort, sondern mit einer Verzögerung von mehreren Monaten. Und mit dem Ausbleiben des Abschwungs wächst die Gefahr, dass die Fed übertreibt.
Absolut. Und das ist die ganz schwierige Position, in der die Zentralbanken sich gerade befinden, gerade auch die Federal Reserve. Man darf ja nicht vergessen, wenn wir mal 13 Monate zurückschauen, hatten wir ja noch Null- und teilweise Negativzins in den USA und in Europa. Jetzt sind wir fast 5% höher. Und wir haben den schnellsten Zinserhöhungszyklus der letzten 30 Jahre erlebt. Und Sie haben absolut recht, natürlich. Es dauert eine gewisse Weile. Wir rechnen auch eben 6 bis 12 Monate, bis eben auch die veränderte Zinslandschaft dann wirklich auch in der Realwirtschaft angekommen ist. Und das ist eben das Problem, dass momentan auch die Fed wahrscheinlich sich nicht ganz sicher ist. Sind wir möglicherweise schon zu weit gegangen? Oder reicht es noch nicht ganz aus, oder sind wir jetzt genau am Punkt, der passt? Und das ist durchaus eine Schwierigkeit, die momentan herrscht, weil in der Tat, wir haben momentan Prozesse im Gang, wo man merkt, hier findet jetzt eine erhebliche auch Verlangsamung statt und hier gibt es erhebliche Bremswirkungen dann auch für die Wirtschaft. Und naheliegend natürlich auch die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Wir haben jetzt natürlich durch die erhöhten Finanzierungskosten, wenn wir mal die Hypothekenkosten uns anschauen, hier bei uns haben sie sich verdreifacht, in den USA mehr als verdoppelt, in Großbritannien in der Spitze teilweise vervierfacht. Das ist natürlich eben etwas, was sich jetzt Stück für Stück dann auch in den Immobilienmarkt hineinfrisst, weil eben die Erschwinglichkeit hat sich erheblich verschlechtert. Viele Haushalte sind aus dem Markt rausgepreist worden und man sieht eben jetzt, wie die Schwäche Einzug hält. Schwäche bei den Preisen, Schwäche aber eben auch im Bausektor und eben dann auch in den Dienstleistungen, die alle damit verbunden sind. Das ist eben auch etwas, was Bremswirkungen entfaltet. Aber man hat jetzt eben auch gesehen, durch die Spannungen im Bankensystem, die aufgekommen sind, gerade auch wegen der Schwierigkeiten auch der zwei Regionalbanken in den USA, eben unter anderem der Silicon Valley Bank, die umgefallen ist, sehen wir eine Verschärfung eben auch der Kreditvergabe und der Kreditvergabebedingungen. Das heißt, selbst wenn jetzt die Notenbanken aufhören, man hat jetzt den Eindruck, die Geschäftsbanken übernehmen den Job der Notenbanken, die monetären Bedingungen entsprechend auch zu verschärfen. Und das wird weiter bremsen. Weil Investitionen für die Unternehmen werden teurer. Das heißt auch, dass die Unternehmen wahrscheinlich auch weniger investieren werden, weniger Kredit in Anspruch nehmen und das Gleiche eben auf der anderen Seite, auf der Hypothekenseite, die gleichen Prozesse. Und das wird eben auch nochmal zu einer zusätzlichen Verlangsamung der Wirtschaft führen. Und das ist eben auch ein Punkt, wo wir sagen, ja, das wird die Wirtschaft mit einer gewissen Zeitverzögerung dann auch wahrscheinlich in die Rezession führen, weil eben noch andere Komponenten, die jetzt sehr positiv gewirkt haben und noch wirken, dann auch weniger werden. Also ein Rückenwind wird verschwinden, beispielsweise der Rückenwind der Überschussersparnisse, die wir sowohl in den USA massiv sehen, aber eben auch in Europa haben. Weil eben durch die Pandemie, durch die Lockdowns sind die Sparquoten nach oben gegangen. Wir haben staatliche Unterstützungstransfers gesehen. Und das hat eben zu diesen Überschussersparnissen jetzt in den USA in einer Größenordnung von weit über 2 Billionen US-Dollar, auf die die Amerikaner zurückgreifen konnten und mehr oder minder den Preisschock bei den Waren und Gütern, den wir jetzt erlebt haben in den letzten 12 Monaten, verdauen konnten und ihren Konsum aufrechterhalten haben. Das hat die Wirtschaft gestützt, aber die Reserven gehen langsam zur Neige und werden wahrscheinlich im Spätsommer aufgebraucht sein. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, da wirkt eben die Geldpolitik bremsend mit einer Zeit, aber es gibt eben noch andere Prozesse, wo ein Rückenwind Stück für Stück verloren geht, weil die Ersparnisse langsam aufgebraucht werden.
Wenn man jetzt nochmal auf die Märkte schaut, ich hatte den hohen Stand beim DAX ja angesprochen, dann klingt das für mich so, als ob die Anleger zu sorglos wären angesichts der Gefahren, die sie skizzieren.
Das muss nicht unbedingt sein, je nachdem, welches Szenario sich dann entfaltet. Also in einem, wie ich auch gesagt habe, in einer relativ milden Rezession ist das durchaus nicht unbedingt sorglos. Aber ich denke, es ist schon wichtig, jetzt gerade in dieser Phase relativ balanciert auch investiert zu sein. Und die Unsicherheiten sind groß, sie steigen teilweise noch an. Also neben eben der Zinssituation, der Situation auf dem Arbeitsmarkt, der Spannung im Bankensystem, kommen jetzt noch zusätzliche Risiken hinzu mit der US-Schuldengrenze, die auch nochmal ein Risiko darstellt. Das heißt, wir sehen momentan jetzt nicht den Zeitpunkt, wirklich jetzt risikoaktiver überzugewichten im Portfolio, sondern was wir versuchen jetzt auszunutzen, ist auch dieses Repricing, was wir gesehen haben auf der Anleihenseite. Nach diesem historischen Rentencrash im vergangenen Jahr haben wir ja eben gerade auch bei den Staatsanleihen, aber eben auch bei den qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihen wieder durchaus ordentliche Renditen, die wir verdienen können. Und Renten sollten in diesem Jahr sehr, sehr viel besser in der Lage sein, wieder ein Portfolio zu stabilisieren, wie im vergangenen Jahr, wo das ja überhaupt nicht funktioniert hat.
Sie sprechen den Streit um die US-Schuldenobergrenze an. Trotz der Diskussion endete der Streit die letzten Male immer glimpflich. Wie schätzen Sie die Situation dieses Mal ein? Könnte es da etwas holpriger werden?
Es ist sicherlich ein Risiko, was man nicht ignorieren sollte. Und das hat auch mit dem Umstand zu tun, dass wir einen relativ hohen Grad der politischen Polarisierung auch erreicht haben in den USA, in Washington. Und gerade auch mit der aktuellen Machtkonstellation, dass mehr oder minder das Repräsentantenhaus, was ja auch so die Budgethoheit hat, jetzt in republikanischer Hand ist. Aber der Senat, der dem Ganzen auch zustimmen muss, und der Präsident, der mehr oder minder sein Veto einlegen kann, in demokratischer Hand sind und beide Parteien doch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wie Fiskalpolitik und Steuerpolitik betrieben werden sollte. Das erhöht durchaus die Gefahr, dass es eben auch zu einer Kollision kommt und dass diese Gefahr an den Märkten momentan auch gesehen wird, sieht man momentan an einem Risikoaufschlag, den man bei den Laufzeiten mehr oder minder der kurzlaufenden Treasuries hat, die eine Laufzeit in den Sommer hinein haben, die fällig werden im Sommer, weil man da befürchten könnte, da kann es zu einem Unfall kommen. Es ist generell, wenn es dann auch tatsächlich auch zu einem sogenannten Government Shutdown kommt, wo dann auch die Regierung nicht mehr richtig handlungsfähig ist, weil ihr das Geld ausgeht und dann entsprechend auch die Arbeiter, die Staatsbediensteten teilweise erstmal nach Hause geschickt werden, wie wir es beispielsweise 2011 beinahe erlebt haben, aber eben auch 2018, 2019 gesehen haben. In diesen beiden Phasen, wo es eigentlich, wo es fast eben auch zu einem größeren Unfall und fast zu einem Default gekommen wäre, Da haben wir erlebt, dass das an den Aktienmärkten durchaus Volatilität ausgelöst hat. Also wir haben kurzfristige Rückgänge beim Standard & Poor's gesehen, in der Spitze über 10%. Und das ist eben auch etwas, was man halt auch auf dem Radar haben sollte. Es kann nochmal zu einer kurzfristigen Volatilität kommen. Und das spricht eben auch zu dem Punkt, den ich vorher gemacht habe, dass man balanciert unterwegs ist, dass man die Stabilität und auf die höheren Renditen der Anleihen eben auch nutzt, das Portfolio zu stabilisieren, aber dennoch auf der anderen Seite durchaus den Fuß im Risiko behält. Denn die Bewertungen auf der Aktienseite sind jetzt nicht besonders gedehnt oder sind jetzt besonders teuer, sondern Aktien an sich sind durchschnittlich bewertet, teilweise sogar, wenn wir nach Europa oder wenn wir nach Asien schauen, sogar unterdurchschnittlich bewertet und also eher günstig. Und das heißt, eine balancierte, eine diversifizierte Portfoliostruktur, damit sollte man entsprechend auch durch die möglicherweise turbulenten Sommermonate durchkommen.
Das heißt, der Sommer könnte unruhig werden, wenn ich mal etwas zusammenfasse, was Sie gesagt haben.
Richtig. Aber was man auch gesehen hat, ist, dass wenn dann noch das Problem dann gelöst ist, dass sich das dann auch, diese Verwerfung, relativ schnell dann auch wieder gerade ziehen. Also es ist meistens immer eher so eine V-förmige Marktreaktion. Und von der Seite her, gerade auch für unsere Langfristanalysen, für unsere Aktienanalysen, spielen solche Dinge dann eigentlich eine untergeordnete Rolle, weil es nur so ein kurzfristiger Event ist, der aber mittel- bis langfristig wenig Relevanz hat.
Lassen Sie uns noch etwas über die US-Bankenkrise reden. Da musste jetzt mit der First Republic die nächste Bank gerettet werden. Droht hier etwa ein Domino-Effekt?
Ja, also es gibt in der Tat Banken, die haben Probleme. Aber wir sehen das trotzdem nicht als systemisches Risiko an. Und es haben sich einige Dinge, gerade auch im Vergleich zu vor der Finanzkrise vor 16 Jahren, sehr, sehr viel verbessert und sehr, sehr stark verbessert. Das ist erstmal auch die Eigenkapitalausstattung der Banken ist sehr, sehr viel größer geworden. Gerade auch in Europa hat sich die Eigenkapitalausstattung fast verdoppelt. Und auch bei den US-Banken hat sich das Ganze verbessert. Das heißt aber nicht, dass mehr oder minder alle Banken jetzt auf der Sonnenseite stehen, sondern das hat natürlich dann eben auch zu tun, wie aggressiv die Banken mehr oder minder ihre Bilanz gefahren sind, jetzt auch in den vergangenen Jahren, welche Zinsänderungsrisiken sie eben auch in der Bilanz haben, was für ein Mismatch sie dann eben dann auch bei den Laufzeiten zwischen einem Aktiva und einem Passiva haben. Das heißt, geht dann also auch wieder darauf zurück, wie gut ist dann eben auch und solide das Risikomanagement der jeweiligen Banken gewesen. Und da gibt es sicherlich einige Kandidaten, die waren relativ risikoreich unterwegs. Und wir haben jetzt natürlich einen einmaligen auch Rentencrash erlebt und einen fast einmaligen Zinsanstieg. Und einige Banken es besteht das Risiko, dass sie durch diese Entwicklung aus der Kurve getragen werden. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir mal das ganze Bankensystem sehen, in den USA, die großen Geschäftsbanken, aber sicherlich auch viele auch von den Regionalbanken, die werden zwar einen gewissen negativen Einfluss dann auch sehen, auch auf der Gewinnseite, aber ist jetzt nicht etwas, was an die Substanz geht. Aber es wird durchaus auch zukünftig ein paar Banken geben, die ein schlechtes Risikomanagement haben, die Schwierigkeiten bekommen. Und da liegt aber jetzt eben auch wieder ein anderer Vorteil, den wir sehen, dass beispielsweise jetzt auch durch die Erfahrung, auch in der Finanzkrise, wir institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass wir damit umgehen können. Und ich weiß nicht, ob Sie sich auch noch daran erinnern, aber eben während der Finanzkrise, da mussten sich ja erst die Bankenchefs und die Aufsicht und die Politik erstmal zusammensetzen und schauen und die Notenbanken, was müssen wir tun, was können wir tun, was dürfen wir tun? Und das hat ja oftmals auch sehr lange oder länger gedauert, bis man dann ein Instrumentarium dann auch gefunden hat, um entsprechend die Situation zu entschärfen. Das alles, diese Instrumentarien, diese Rahmenbedingungen sind da. Und von der Seite her sagen wir ja, es wird nicht einfach werden für den Finanzsektor, für einige Banken, gerade auch in den kommenden Quartalen. weil die Zinsbewegung war sehr, sehr heftig und wir haben doch einige auch nicht kleine auch Positionen an nicht realisierten Verlusten, gerade auch auf dem Anlagenbuch. Aber es ist eine Situation, die über die Zeit hinweg dann auch sich dann langsam entschärfen sollte und entschärfen kann. Gerade auch, wenn unsere Erwartungen eintreffen, dass wir von der Zinsseite her eher wieder langsam den Weg nach unten antreten, weil wir auch damit rechnen, dass sich die Inflationsseite beginnt zu moderieren und dass sich die Inflationsgefahren Stück für Stück entschärfen und dass wir beispielsweise in diesem Jahr auch mehr als eine Halbierung auch der Inflationsraten sehen, was dann auch mit der Abschwächung der Konjunktur nicht nur die Zentralbanken von ihrer Pflicht entbindet, weiter die Zinsen nach oben zu nehmen, sondern eben auch die Marktzinsen etwas nach unten bringt. Und das ist genau das, was dann auch hilft, die Situation etwas zu entschärfen.
Ein Abschwung ist für die Gewinnaussichten der Unternehmen ja keine gute Nachricht.
Also da werden sicherlich einige Unternehmen die Gewinne unter Druck kommen. Und keine Frage, wir rechnen auch damit, dass die aktuellen Gewinnschätzungen, die wir haben, etwas zu optimistisch sind. Wir haben ja weltweit momentan so die schwarze Null, die erwartet wird für das Kalenderjahr. Und da rechnen wir schon durchaus auch mit dem moderat rezessiven Konjunkturbild, was wir haben, dass sich da das Vorzeichen ändert. Dass wir da also durchaus Potenzial haben, in den einstellig negativen Bereich zu gehen, dass wir da gewisse negative Gewinnrevisionen bekommen. Aber auf der anderen Seite sehen wir dennoch auch die grundsätzliche Ertragslage der Unternehmen stark genug, dass es jetzt nicht zu einem tiefen Einbruch auch bei den Gewinnen kommt. Also es kommt ein Gegenwind, aber das hängt natürlich dann auch gerade mit dem Konjunkturszenario zusammen, wie ich es anfangs auch skizziert habe. Wenn wir eben eine relativ flache Rezession haben, dann wird es zwar wahrscheinlich zu einem Gewinnrückgang kommen, aber der wird einigermaßen moderat sein. Nur bei stärkeren Verwerfungen, bei einer harten Landung, wird mehr oder minder ja, die Landkarte neu gezeichnet werden müssen.
Herr Galler, vielen Dank.
Danke auch.
Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert.